bond. Das ist die Tiefkrishna. Krishna ist auch schwierig zu erkennen. Es heißt, dass Krishna bedeckt ist von einem Vorhang aus Yogamaya. Und somit ist das ist ein anderes Zeichen für seine Tiefheit. Keiner kann genau in Krishnas Herz hineinschauen. Die ernste Seite von Krishna. Ja? Es bezieht sich darauf, mehr die tiefsten Dinge, die wir haben, nicht so preiszugeben in der Öffentlichkeit. Denn da wird es, wenn du dich zum Beispiel hinstellen würdest auf dem Marktplatz von St. Gallen und deine tiefsten Ideen und vertrautesten Inhalte sagen würdest, würdest du etwas verlieren. Das würde geraubt werden aus deinem Herzen. Ich glaube, einige von euch nicken und du hast da. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Besonders auf diese Themen, die wir hier diskutieren, Meditation und Krishna-Bewusstsein und die Erlebnisse, die wir dabei haben werden, ist nicht gut, das an die Welt so zu hängen. Es gibt ein wichtiges Thema, es gibt so eine Vertraulichkeit. Ja, dann war jetzt noch jemand da? 19. Kannst du mir noch bitte vorlesen, was es ist? Genau zu beurteilen. Oh, ich bin da wahrscheinlich im Licht. Zum Beispiel, als Krishna erschien, war es eigentlich eine Zeit, wo der Mond nicht da war, nicht schien. Es war Neumond. Aber Krishna dachte sich, beim Neumond zu erscheinen, ist nicht gut. Und so ließ er durch seine mystische Kraft den Mond zu voller Blüte kommen. Nicht eine erfahrene. Krishna weiß also, Ort, Zeit und Umstände richtig zu beurteilen und dann das Richtige zu machen. Entsprechend dieser Beurteilung. Gibt es noch andere Beispiele? Das wird allen Schriften gegeben. Ein anderes Beispiel, was gegeben wird in den Schriften, ist, dass Lord Chaitanya kam im Kali-Yuga-Zeitalter und musste jetzt die Ort, Zeit und Umstände richtig beurteilen, um die richtige Form der Religiosität zu geben. So dachte er sich das Beste. Wenn ich das machtvollste Mittel der Meditation gebe, nämlich das Chanten der heiligen Namen, da konnte also Ort, Zeit und Umstände gut beurteilen. War noch einer von euch da? Ja? Ein Genie. Krishna ist ein Genie. Ja, mal sehen, wie das Wort in Sanskrit ist. Pratibandhita heißt es, er ist Expert darin zu improvisieren. Und zwar in jedem Augenblick. Ein Genie muss improvisieren können. Zum Beispiel wird beschrieben, dass Krishna in Konversation ein ausgesprochenes Genie war und niemals auch in den schwierigsten Konversationen nicht mehr weiter wusste, sondern immer die andere Seite widerlegen konnte. Es gibt da einen Text aus dem Nektar der Hingabe, der sehr vertraut ist und den ich hier im Augenblick, weil ich das Buch nicht habe, nicht wiedergeben kann. Krishnas Genie ist also sichtbar, wenn er spricht und sich niemals besiegen lässt. Ein anderes Genie ist in seinen Spielen zu sehen. Einmal wurde von Lord Brahma all seine Kuhhirtenjungen gestohlen. Was machte Krishna in dieser Situation? Er erweiterte sich einfach in die verschiedenen Kuhhirtenjungen. Die sahen dann genau so aus, die erweiterten Formen, wie die ursprünglichen. Zum Beispiel, wenn wir uns Martins Gesicht anschauen, er hat eine ausgesprochen vorvollendete Nase, eine besondere Stirn. Sind hier in der beim Augenbraue habe ich mehrere Andeutungen zum Lächeln gesehen, die kommen, glaube ich, von den Tankringen, die da so dekorativ waren. Nicht? Also das ist also ganz charakteristische Sache, die Zähne würden auch auf besondere Weise stehen. Also eine Person ist total individualistisch. Als Krishna sich erweitert hat in die gestohlenen Kuhhirtenjungen, waren alle diese und andere Merkmale bei den Einzelnen eingehalten. Ein Genie einfach. Besser als ein Handwerker. Da fällt mir eine humorvolle Geschichte ein zur Erweiterung. Da war, was diesen Punkt mit Krishnas Genies noch klar macht. Es gab einmal einen Mann, der wurde besucht vom Tode und sagte, ich komme in 14 Tagen wieder und hole dich. Oh, sagte der Mann. Und lebte und fing an, in diesen 14 Tagen Statuen von sich zu machen. Er war ein Bildhauer, die alle sehr genau waren. Er machte 8 Statuen in verschiedenen Lebenssituationen und dann kam am 14. Tage der Tod und er stellte sich unter die Statuen hin. Und der Tod wusste, er kann sich nur einen von den 8 aussuchen. Und dann hatte er die Idee. Der Tod sagte ganz laut, diese Statuen sind wohl die allerschlechtesten Statuen, die ich jemals gesehen habe. Und daraufhin machte eine dieser Statuen, nein, das kann man nicht sagen, die sind total perfekt. Und das war eben der Bildhauer. Er wurde im falschen Ego angesprochen. Das ist etwas zur Erweiterung. Ein kleiner Witz, weil ihr müde werdet. Krishna kann sich erweitern und erweitern und erweitern. Und dann bewegen sich die Erweiterungen auch. Es ist ein Genius. Wer hat noch? Markus, hattest du aber, warst du unter den Auserwählten? Wir werden dich dann jetzt noch an als Ausnahme. Ja, bitte. Geduldig, ja. Geduldig müssen wir auch werden, ne? Bist du eigentlich die Mutter von Olivia? Freut mich sehr, dass du das gesehen hast. Wir haben 2 Mütter von Geburtstag hier. Jetzt der Atmosphäre hat eine besondere Qualität, also geduldig. Wollen wir mal in Sanskrit hören, was geduldig heißt. Danta heißt, er kann selbst untolerierbare Leid tolerieren. Und Rupa Goswami sagt, eine Person, die alle Arten von Schwierigkeiten toleriert, selbst wenn solche Schwierigkeiten unerträglich sind, wird geduldig genannt. Ein gutes Beispiel hierfür war, als Krishna sich in dem Ashram seines spirituellen Meisters Sandipani Muni aufhielt. Zu der damaligen Zeit wurde Krishna von seinem Guru gebeten, in den Wald zu gehen, um dort mit einem anderen Brahmachari Feuerholz für das Yajna zu besorgen. Und es setzte jedoch ein so unerträglicher Sturm ein, dass es nicht möglich war, für sie zurückzukommen. Und so saßen sie auf einer Insel zitternd die ganze Nacht. Auf einer Insel, warum? Weil es so um sie zuregnete, dass nur die Insel übrig blieb. Am Morgen sah Sandipa Hanimuni, dass zwei seiner Schüler noch fehlten, und schloss daraus, dass sie wohl durch das Unwetter nicht zurückkommen konnten. So suchte er die beiden und fand sie und sagte dann etwas sehr, sehr Wichtiges über Geduld. Er sagte, weil ihr so geduldig wart und so ausdauernd, Geduld hat auch etwas mit Ausdauern zu tun, dass ihr keine Mühseligkeiten gescheut habt in eurem für euer spirituelles Leben. Deswegen bin ich euch total zu Dank verpflichtet. Und ich segne euch, dass alles, was ich euch gelehrt habe, in eurem Herzen zur Blüte kommen wird. Ihr werdet es verwirklichen. Und deine Worte, so sagte er zu Krishna, werden ewig frisch sein. Davon können wir etwas lernen. Wenn wir ein bisschen geduldig und ausdauernd werden in unserem spirituellen Leben und nicht bei der kleinsten Versuchung, bei den kleinsten Mühseligkeit und Schwierigkeit, wenn wir mal morgens nicht aufstehen können oder wenn wir ein bisschen krank sind oder wenn uns fünf Ameisen in Parallelformation über den Kopf, über den Geist gelaufen sind, nicht? Dass wir dann nicht sofort aufgeben und durchhängen. Ganz wichtig, Geduld und Ausdauer. Es wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes vorgemacht. Und es ist eine ganz wichtige Eigenschaft im spirituellen Leben. Wer weiß, was für drei Eigenschaften wichtig sind im spirituellen Leben? Es gibt viele, aber drei. Wir suchen nach drei. Ja, Simone. Wahrhaftigkeit. Demut. Ja.
Geduldig.
Ja. Beharrlichkeit. Respekt sollte man sein. Respektvoll sollte man sein. Ja. Enthusiasmus, Entschlossenheit. Also wir haben die drei Eigenschaften, habt ihr jetzt genannt. Enthusiasmus, Ausdauer oder Beharrlichkeit könnte man auch sagen. Und Geduld. Wenn ihr diese drei Eigenschaften habt, Enthusiasmus, Beharrlichkeit finde ich fast noch besser als Ausdauer und Geduld. Dann wäre das was für euch. So, wer war da noch auf der, wer hatte noch etwas gesagt von Krishnas Eigenschaften? Keiner, denn der Markus? Ja, was ist das nochmal? Ja. Ja. Nono, ich muss sagen, ich scheu, ja, Krishna ist scheu. Seid ihr auch manchmal scheu, wenn ich fragen darf? Gestern habe ich jemanden gehört, ich bin so ein bisschen scheu, in das Zimmer von dem zu gehen. Habe ich so auf den Gang gehört. Da habe ich auch gedacht, was ist das wohl jetzt? Welchen Zusammenhang das wohl steht. Rimon heißt es. Er scheut, wenn er denkt, dass andere vielleicht seine Liebesangelegenheiten entdeckt haben und wenn er von anderen verherrlicht wird. Es gibt eine Situation, wo Krishna diese Scheue ausdrückt. Krishna hatte ja den Govardhan-Hügel für 7 Tage hochgehoben. Und plötzlich fing an, seine Hand zu zittern. Balaram sah das und schaute Krishna an.
Was ist los?
Ein riesen Berg war. Und dieser Govardhanberg war so wie dieser Glarusberg. Also wenn man ihn so ablegt da irgendwo, das war ein riesen Ding. Zitterte und Balaram schaute, was ist los? Als Krishna sah, wie Balaram ihn anschaute, wurde er sehr scheu und schaute nach unten. Denn Krishna dachte, dass Balaram entdeckt hatte, warum seine Hand geschüttelt hatte. Hat er Balaram aber nicht. Krishna dachte, Balaram hat bestimmt gemerkt, wie ich auf die Gopis geschaut habe, die wunderschönen Gopis, und wie vor Liebe und Anhaftung meine Hand angefangen hat zu zittern. Und guckte scheu beiseite. Krishnas Scheue zeigt sich auch, wenn man ihn lobpreist. Krishna schaut im Bett. Sonst schaut er immer. Er schaut auf alle seine Devotees und seine Augen gehen ständig von Devotee zu Devotee und erhaltet sie. Aber wenn er gelobpreist wird, schaut Krishna weg. Der scheue Gott. Aber nur in bestimmten Situationen. In anderen Situationen ist er also heldenhaft zum Beispiel. Nicht? Und sehr beredt. Spricht die Bhagavad Gita, aber in diesem Augenblick, wenn es um die Angelegenheiten der Liebe geht, dann ist er scheu. Also er ist ein erfahrener richtiger Liebender. Gut, das sind also 50 der Eigenschaften, die wir auch entwickeln können, oder die wir besitzen, die, das heißt, die sind tief in uns enthalten, aber die kommen dann, die kommen heraus erst durch die spirituelle Kultivierung. 5 weitere Eigenschaften. Das heißt, ab 51 haben auch Brahma und Shiva. Willst du die mal vorlesen?
Unwandelbar, allwissend, immer frisch, Satchidananda, der Besitzer eines ewigen, allwissenden, glückseligen Körpers, im Besitz aller mystischen Vollkommenheit. Er verfügt über unbegreifliche Kraft.
Genau, das sind diese Eigenschaften, die auch große Halbgötter haben. Nicht? Diese werden wir wahrscheinlich nicht haben. Allwissend, wie Shiva, können wir nicht werden. Mit Sachit Ananda ist gemeint der Besitzer eines ewigen, allwissenden, glückseligen Körpers. Wenn Shiva in der spirituellen Welt auftritt, ist er auch Shiva. Wir sind aber etwas anderes als jetzt, was wir jetzt sind. Dann kommen die nächsten Eigenschaften, findet man auch in Narayan. Willst du die mal vorlesen? Also der Vishnu-Form in der spirituellen Welt.
Unzählige Universen kommen aus seinem Körper hervor. Er ist die ursprüngliche Quelle aller Inkarnationen. Er gewährt Feinden, die er fürchtet, Befreiung. Er wirkt auf den Preis des Lebens anziehen. Er vollführt wundervolle, mannigfaltige Ziele.
Das sind die beiden. Und 4 Eigenschaften findet man nur in Krishna. Willst du die mal vorlesen?
Er vollführt wundervolle, mannigfaltige Ziele. Er ist von Gewalten umgeben, die mit wunderbarer Gottesliebe ausgestattet sind. Er kann durch sein größtes Ziel alle Lebewesen in allen Universen zu sich ziehen und seine Schönheit ist so köstlich, dass nichts und niemand in der Schöpfung hier bleiben kann.
Ja. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte 4 Arbeitsgruppen bilden, die ganz kurz. Da verlieren wir sehr viel Zeit. Nein, da verlieren wir zu viel Zeit. Halt das bitte nochmal hoch, wir machen das anders. Welche von diesen 4 Eigenschaften interessiert euch am meisten? Na, das ist jetzt auch schwierig zu sagen. Worüber sollten wir hören? Wie bitte? Prema Madhurya. Rupa Madhurya. Krishna hat wunderschöne Form. Findet ihr das gut, was Chaitanya Bhakti sagt? Haben wir schon? Venu Maduja, Krishnas wunderschöne Flöte. Lila Maduja. Ich finde, wenn ich jetzt mich, darf ich mich entscheiden? Ich finde, dass ich am liebsten würde ich über Krishnas besondere Lila sprechen, aus einem bestimmten Grund. Dann kann ich nämlich den nächsten Punkt schon da reinbringen. Und dann brauche ich nicht, dann können wir das Seminar ein bisschen verkürzen und danach eine aktive Mantrapause machen. Ich wollte mit euch dann draußen ein paar alte Mantren chanten. Da brauchen wir Prana aber, damit es kommt. Also es ist etwas ganz Besonderes. Ich werde kurz darüber vielleicht noch sprechen, über die Lila Maduja, was? Ja, bitte. Gute Frage. Ein Guna-Avatar ist er und ist besonders ermächtigt, das zu tun. Krishnas Lilas sind wirklich sehr, sehr besonders. Und diese Lilas, wie Krishna sie ausführt, führt keine andere Inkarnation Gottes aus. Deswegen, ich möchte euch ganz kurz von Krishnas Lilas in dieser Welt berichten, die er hier ausgeübt hat. Krishna wurde geboren erschien in dem Gefängnis von Kamsa in einer winddurchtosten dunklen Nacht. Dann öffneten sich durch seine Yoga-Maya-Kraft die ganzen Gefängnistore, die Wächter schliefen ein und er wurde von seinem Vater nach Gokula gebracht. In Gokula hielt er sich genau 3 Jahre und 4 Monate auf. Und das ist ein Dorf in Vrindavan, gelegen damals an der Yamuna, und er wurde dort ständig von den Dämonen verfolgt, die Kamsa nach ihm aussandte, um ihn zu töten. Als Krishna genau 6 Tage alt war, kam Putana, die Hexe, die eine überdimensionale Form hatte. Sie beherrschte alle die Yoga-Kräfte und konnten sich verwandeln in Formen, die sie sich selber auswählten. Sie kam in der Form einer wunderschönen Frau, die so aussah wie die Glücksgöttin selber. Sie hielt sogar eine Lotusblume in ihrer rechten Hand. Als die Brijbasi sie sah, dachte sie oft, sie wird eine himmlische sein, die unseren kleinen Krishna besuchen wollte, und sie ließen ihr Eintritt gewähren. Überhaupt viele Brijbasis konnten zu Krishna gehen und haben, also Frauen, und haben ihn mal, wie sagt man so schön, haben ihn an ihre Brust genommen und ihn gesaugt. So wurde diese Putana hatte jedoch auf ihre Brüste das tödlichste aller Gifte geschmiert. Als sie Krishna zur Brust nahm, saugte Krishna dann mit ihr, also aus ihr, nicht nur die Milch, sondern auch die Lebenskraft. Sie schrie auf: Geh von mir! Geh von mir! Dann fängt sie an zu laufen mit dem Krishna. Krishna hatte das so choreografiert. Beim Laufen wuchs sie zu ihrer dämonischen Form an, wurde also und kam in eine Form von 16 Kilometern. 16 Kilometer. Das ist höher als der Mount Everest. Oder? Der ist ja nur 8 Kilometer. Doppelt so hoch. Super. Und stürmte also aus dem Dorf und fiel dann krachend in die Waldlandschaft hinein. Sowas machte Krishna immer. Aber Krishna war jetzt nicht Bhutaner böse, sondern hat sie befreit von ihrem Dämonendasein und sie in die ewige spirituelle Welt, die parallel zu der materiellen, in der erschienen war, existiert, eingeladen, wo sie dort als seine Amme fungiert, ziehen auf das Seuche. Wie findet ihr das? Gut, ne? Dann am Ende dieser 3,4 Monate sagten sich Upananda, der Bruder von Nanda Maharaj, von Krishnas Vater, das geht zu weit. Laufen kommen diese Dämonen und stören unseren Krishna. Wir können das nicht mehr tolerieren. Lasst uns eine Wagenkolonne bilden, all unser Hab und Pack da reinpacken und nach einem sicheren Ort aussuchen. Der ist vielleicht wachsmäßig nicht geeignet für Sula. Wir gehen also rein in diese Ochsenkarren und während Yashoda und Rohini, die waren ja erst, Krishna war ja erst 3,4 Monate alt, niedersangen und ihn also versorgte, fuhren sie in einer großen Kolonne, die Kühe vor sich hintreiben, manche der Kuhhirtenjungen hatten Bogen und Speere dabei nach Vrindavan, in den Wald von Vrindavan. Gut, Upananda hatte nämlich im Rat der Kuhhirtenjungen, der Kuhhirten gesagt, hier wächst das beste Gras, wir wollen nach Vrindavan. Da bauten sie eine Wagenburg, Krishna schlief eines Tages unter einem der Wagen dort und dann dachte sich ein Dämon, also Krishna hat jetzt so viele Dämonen getötet, angefangen vom Bhutaner, das war die erste. Die waren aber doof, die hatten grobstoffliche Körper angenommen. Ich werde einen feinstofflichen Körper annehmen und als Geist kommen. Und so ging er in einen Wagen hinein, unter dem Krishna gerade schlief. Sein Plan war, ein solches Gewicht anzunehmen, dass der ganze Wagen auf Krishna niederkrachte und ihn tötete. Krishna wusste das, nahm seinen Fuß, sein Zeh aus dem Mund, den hatte er gerade im Mund, und sorry, das wollte ich nicht. Muss ich den tragen. Dramatik. Hat ihn also auf diese Art und Weise getötet, den Wagen-Dämon, den Shatakatura. Er dachte, er hat so delikate Füße, wie ist das möglich? Aber Krishna lächelte nur auf diese Frage. So, dann wurde das Haus gebaut von Krishna in Nandagram. Die Leute gingen immer nach Nandagram von dieser Wagenburg aus und bauten dort eine Residenz. Und Krishna wurde dann bald, wurden ihm die Kälber überliefert, übergeben. Eines Morgens, so beschreibt Jiva Goswami, ging Krishna, war Krishnas Geburtstag und an diesem Tag wurden ihm ja die Kälber gegeben. Der kleine Kuhhirtenjunge, er kriegt noch nicht die Kühe, die sind zu groß für ihn, aber die Kälber. Und an diesem Tag brachte ihn Mutter Yashoda, damit er jetzt in den Wald gehen könnte, ein besonderes Geschenk, was er brauchen würde. Ein Schirm gegen die Sonne und Juwelenschuhe, damit die Dornen nicht durchkommen. Aber Krishna war so ein Freund der Kälber, dass er sagte, Mutter Yashoda, wie kann ich das annehmen? Du musst auch meinen Kälbern jeweils Schuhe geben und einen Schirm gegen die Sonne. Er ist ja klein.
sehr schön, dass wir das besonders das denn machen und wie halten die Schirme und überhaupt so viele. Ja, aber Krishna sagte, ich kann nicht das annehmen, was ich nicht auch meinen anderen, was ich den anderen gebe. Und so wurde aus diesem Geschenk nicht, wurde der Schulter musste das zurücknehmen. Krishna weigerte sich, das anzunehmen. Daraus sieht man, dass Krishna ein Beschützer von Dharma ist, ein Beschützer der Kühe. Und dann werden die verschiedenen Aktivitäten beschrieben, die Krishna getan hat. Er geht morgens los, die ganzen Leute aus Vrindavan folgen ihm und sind dann sehr Krishna sagt dann irgendwann einmal, ich muss jetzt die Kühe alleine hüten oder die Kälber alleine hüten, bitte geht ins Dorf zurück. Und dann verabschieden sich die Leute aus dem Dorf von Krishna unter Tränen. Mutter Yashoda hat einen Diener bei Krishna, der ungefähr alle 15 Minuten zurückkommt und ihr die Neuigkeiten übermittelt, damit sie so unruhig nicht stirbt. Und dann gehen sie weiter. Krishna, dann kommt die Mittagszeit, dann legen sich die Kuh, spielen die Kuhhirtenjungen und Krishna tut sich ganz heimlich nur ein paar Wissen verabschieden und geht weg, um Radharani am Radakund zu treffen. Radharani ist inzwischen am Radakund eingetroffen und wird dort auf einer kleinen Insel, zu der eine kristallene Brücke geht, von dem Ufer des Radakunds geht diese Brücke aus Kristall in die Mitte des Radakunds, dort wird sie zurechtgemacht für die Begegnung mit Krishna. Inzwischen ist Krishna am Ufer des Radakunds angekommen und sucht nach Radharani. Nun, eine der Dienerinnen, die kleine Schwester von Radharani, die heißt Ananga Manjari, nimmt in diesem Augenblick ein Spiegel zu Radharani hoch, um zu zeigen, ihr zu zeigen, wie sie aussieht, um Krishna Freude zu geben. Und dann sieht sie Krishna aus den Augenwinkeln und führt sie das Spiegelbild von Radharani so auf Krishna blitzen. Krishna sieht diese außerordentliche Form von Radharani und wird dermaßen begeistert, dass ihm die Flöte aus dem Sash, aus dem Gürtel herausfällt, dass der Turban sich verrutscht vor Begeisterung. Und dann wird Radharani über die Brücke zu Krishna geführt und eine Gopi mit Krishna tanzt. Und die Radha, die sich anschauen, großer Liebe, treffen sich die beiden in den Augen und sagen, ich liebe Dinge durch die Augen und dann in den Händen. Dann tun sie verschiedene Aktivitäten ausführen, wie zum Beispiel zu baden im Radakund, Würfelspiele zu spielen, also im Bad im Radakund nehmen sie dann einen Spritzwettkampf. Und Radharani wird so stark zugesetzt, dass sie sich schließlich, dass sie wegtaucht und unter goldenen Lotusblumen schwimmt. Dann kann Krishna sie für einen Augenblick nicht sehen. Und ihr Gesicht sieht ja aus wie eine goldene Lotusblume. Ein anderes, aber dann kommt von ihrem Atem, der Atem, dann atmet sie aus, dieser Atem riecht so wunderschön, dass Bienen kommen, um in diesen Atem zu treiben. Und das sieht Krishna natürlich, dass über eine Lotusblume, nicht über die anderen, alle Bienen sich sammeln. Und dann weiß er, dass es Radharani und kommt zu ihr rüber. Und dann wird als nächstes ein Würfelspiel gespielt. Dieses Würfelspiel erfordert Intelligenz. Ich habe es nicht rausgekriegt, wie es ist, aber man würfelt und man macht dann verschiedene Sachen. Und dann sagen die Gopis zu Krishna, Krishna, wir müssen würfeln und es werden Einsätze gegeben, aber Radharani gewinnt immer. Und dann lachen die Gopis. Du bist bei Tätigkeiten, die Stärke brauchen, da bist du der Gewinner. Aber wenn man ein bisschen Intelligenz gebraucht, verlierst du immer. Und Krishna verliert also alles, was er hat, an die Gopis und an Radharani. Und die Gopis sind total voller Freude und sagen mir also viele Dinge, schwarzhafte Dinge. Und dann wird als nächstes Honig getrunken. Dann kommt Brindadevi und es wird ein Honigtrinkfest gemacht. Das müssen wir auch mal machen. Dann werden alle berauscht vom Honig. Und die Welt dreht sich herum. Wenn man da jetzt ins Detail reingehen würde, da könnte man wirklich ins Detail reingehen. Eines dieser Lila gut zu erzählen, da braucht man einen ganzen Tag für. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit, gehen sie dann weiter, geht Radharani weiter, alleine weiter zum Radhakund. Ihre Schwiegermutter ist dort inzwischen eingetroffen, weil sie sich Sorgen macht. Wo ist denn Radharani? Sie sagte heute Morgen, sie würde eine Puja machen zum Sonnengott und ist immer noch nicht zurück. Ich gehe jetzt dahin, wo sie die Puja macht, nämlich zum Suryakund. Suryakund, da macht sie ja diese Puja. Und da, gerade kurz bevor Jatila, die Schwiegermutter von Radharani, dort eintrifft, kurz bevor, ist also Radharani ganz außer Atem gekommen und sagt, ja, ich will gerade anfangen. Es hat ein bisschen länger gedauert, dort hinzukommen mit meiner Puja. Ja, sagt Jatila, aber wir brauchen dazu ein Drama. Ja, wo ist ein Drama? Dann kommt eine der Gopis an und sagt, ich habe zwei hervorragende Brahmanas getroffen. Dann sagt Jatila, wer sind sie, können sie sehen? Und dann bringt sie zwei Brahmanas, die wunderschön aussehen. Und die machen dann die Puja mit Radharani, die Suryakund-Puja. Das ist ein bestimmter Grund. Die Schwiegermutter von Radharani bittet Radha, jeden Tag eine Suryapuja zu machen, damit sie am meisten Kühe von Vrindavan hat. Die Yatila. Ich komme jetzt ins Detail und ich würde unter Umständen einige von euch überfordern. Es stellt sich dann jedenfalls heraus, dass die beiden Brahmanas, niemand anderes als Krishna und sein bester Freund, die diese Puja dann machen. Und dann gehen sie wieder zurück, die kunierten Jungen, am Nachmittag zu einer bestimmten Zeit, dann kommt Krishna mit den Kühen wieder zurück ins Dorf von Vrindavan. Und danach wird Krishna gebadet, dann geht er in die Versammlungshalle. In der Versammlungshalle wird also jetzt Kultur geboten. Die Bewohner von Vrindavan haben alle möglichen besonderen Performances für Krishna bereitgestellt. Eine Performance ist, dass kommen jetzt Jongleure und tanzen über so ein ganz kleines Bambusstäbchen, tanzen sie, während sie Teller balancieren. Und dann fangen andere an zu tanzen, indem sie Räder schlagen, und dann kommen die Brahmanas und sprechen Poesie. Es geht nur über Krishna, die Poesie, und alle schauen wie gewandt nur auf eine einzige Sache, nämlich auf das Lotusgesicht von Krishna. Die Brijbasis schauen nicht auf die Künstler. Da ist eine unglaubliche Kunst und Kultur und Musik und so weiter, aber die schauen nur auf Krishna und Balaram. Es ist diese Kulturanlass ist nur ein Vorwand für sie, alle zusammenzukommen, alle zusammenkommen zu können, damit sie Krishna anschauen können. Das ist das Festival für die Augen. Ein größeres Festival gibt es nicht. Und dann geht es weiter, schließlich wird Krishna zu Bett gebracht. Mutter Yashoda sagt, ich will dir noch Dinge vorlesen und vorsingen. Krishna akzeptiert es und sagt nach einer gewissen Zeit, Mutter, ich bin jetzt so müde, jetzt müsste ich alleine sein. Und dann sagt Mutter Yashoda, ja, aber wenn du nicht einschläfst, ich schlafe ein. Und dann fangen Diener an, Lust zu setzen. So wie ja schon daraus ist, Fläche Krishna, und geht zu einer verborgenen Luke und geht aus der Luke heraus in den Wald von Vrindavan, um wen zu treffen? Radharani und Sugopi. Dann verbringen sie die ganze Nacht im Rasa-Tanz, wo viele wunderbare Dinge geschehen, viele wunderbare Dinge geschehen, und schlüpfen dann kurz vor Einbruch des Morgens wieder in ihre Betten zurück. Manchmal kommt es vor, dass in der Eile Radharani den, wie nennt man das nochmal, den Pitambara, den gelben Schal von Krishna hat. Und ihre Großmutter sieht das: Kind, was hast du da für einen gelben Schal? Das kann doch nur von Krishna sein, diesen gelben Schal. Den kennen wir doch alle. Und es soll also natürlich jetzt nicht rauskommen, dass Radharani mit Krishna zusammen war. Dann sagen einige ihrer Sakis: Oh Mukhara, schau doch, guck mal kurz, da läuft eine Kuh vorbei. Und Mutter Mukhara schaut auf hin und Lalita nimmt den Schal von Radharani weg und versteckt ihn. Und dann sagt sie: Du dumme Mukhara, du bist so alt und blind, dass du denkst, Radharani, der Inbegriff der Scheuheit, ist in der Nacht mit Krishna zusammen. Was war, war, sie stand in der Sonne und sie sah das Sonnenlicht viel über sie. Und so dachte sie, das wäre Krishna soll sein. Sagt er aber, solche Vorwürfe machen nur du. Und Yashoda und Mukhara sagt: Aho, 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 wird ganz rot und läuft nach dem Raum raus. Also, solche Lilas, das sind unendlich viele Lilas. In Vrindavan habe ich etwas erlebt, worüber ich mit euch gerne sprechen möchte. Ich war mit Srishtikata zusammen am Suryakund gegenwärtig. Der Ort, wo Radharani die Puja zum Sonnengott macht. Sie verlässt den Suryakund sie ist genau von 3 Uhr bis 3.36 Uhr da. Hier. Und nach 3.36 Uhr verlässt sie das. So, ich weiß noch, wir aßen Prasadam, ich weiß nicht, das war nicht, als du mit mir warst, das war das Jahr davor. Wir aßen Prasadam und nach Prasadam ist man ja müde und liegt auf der linken Seite. Nicht? Und so habe ich mich auf die linke Seite gelegt und dachte, jetzt raste ich durch bis 4 Uhr. Habe ich so geplant. Aber plötzlich um 3.36 Uhr, um 3 Uhr, das war dann um 14 Uhr, um 3 Uhr war der Pujari zugange am Altar. Normalerweise ist da der Altar geschlossen, weil Krishna rastet. Aber nein, Wimmel, 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 und es war auf, da war ein riesen Festival da, und ich war also so schön am Rasten gewesen und bin dann natürlich hochgekommen und die Treppe runtergestolpert und sah, dass der eine riesen Puja da machte. Er half Radharani bei der Sonnenverehrung des Sonnengottes. Und er hatte Radharani einen Teller auf der Hand, der Devi von Radharani war nicht jetzt. Da waren Blumen. Das kann man nicht mehr übersetzen. Da waren Blumen dran auf dem Teller, nicht? Und dann um 3 Uhr, pünktlich 3.36 Uhr, also so pünktlich wie ein Brit-Party sein kann, das ist niemals ganz pünktlich, wurde der Altar zugemacht und er sagte dann: Radharani, Javasoni. Radharani geht jetzt nach Hause wieder. Ihr seht, worauf es mir darauf ankommt, ist, dass die Devotees tatsächlich in Gedanken das machen, was Gadadha uns vorgeschlagen hat, nämlich dass sie meditieren über die Lilas von Krishna, dass sie einfach da und dann in dieser Wirklichkeit teilnehmen. Das ist sehr schön, das zu sehen, wie Leute auf dieser Welt versuchen, nicht mit der Welt zusammen zu sein, sondern mit Gott. In der Meditationspraxis und da mithelfen. Ja. Nun, in der, was ich euch eben erzählt habe über Krishnas Lilas, wunderbare Lilas, die voller Liebe sind, ich hoffe, das kam ein bisschen heraus, ist etwas, sagen wir mal, waren die Lilas von Krishna, wie sie in dieser Welt auftreten. Es gibt jedoch andere Lilas, man nennt das die Ashtakalya-Lilas, die über die 8 Stunden des Tages gespielt werden von Krishna. Wo die ganze Data, also der Tagestag, in diese Teile eingeteilt werden, diese Zeitteile eingeteilt werden, und wo die Devotees sich meditieren in diese Lilas, die nur in der spirituellen Welt stattfinden. Was ich euch eben erzählt habe, sind Lilas, die auch mit Ereignissen von dieser materiellen Welt verbunden sind. Da meditieren die und sind vertieft drin. Prabhupada inspiriert uns an 3 Stellen im Krishna-Buch über diese Art von Meditation. Und damit möchte ich euch dann gleich sozusagen, machen wir dann gleich die Pause. Seit Krishna Vrindavan verlassen hatte und nach Mathura gefahren war, hatten die Einwohner von Vrindavan, vor allem Mutter Yashoda, Nanda Maharaj, Srimati Radharani, die Gopis und die kuhhirten Jungen, bei jedem Schritt nur noch an Krishna gedacht. Weiß nicht, ob ihr dieses Lila kennt, Krishna verließ ja Vrindavan und die Einwohner von Vrindavan hatten denn nur noch die Meditation. Auch wir haben diese Meditation eigentlich in der materiellen Welt, denn wir sind ja nicht direkt mit Krishna zusammen. Bei jedem Schritt dachten sie nur noch an Krishna. Krishna hat so viele Spiele ausgeführt. Krishna spielte auf seiner Flöte, dachten sie. Krishna scherzte mit uns und Krishna umarmte uns. Dies wird Lila Smarana genannt und von allen Vorgängen, um die Gemeinschaft Krishnas zu erhalten, wird Lila Smarana von den großen Gottgeweihten am meisten empfohlen. Selbst Sri Chaitanya genoss die Lila Smarana Gemeinschaft mit Krishna. Darüber haben wir gehört, als er in Puri lebte. Die Gottgeweihten, die höchste Stufe des hingebungsvollen Dienstes und der Ekstase erreicht haben, leben jeden Augenblick in Krishnas Gemeinschaft, indem sie sich ununterbrochen an seine Spiele erinnern. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hinterließ uns ein transzendentales Schriftwerk, den Krishna Bhavanamrita, der voller Beschreibungen von Krishnas Spielen ist. Die Gottgeweihten können immer in Gedanken bei Krishna sein, indem sie solche Bücher lesen. Jedes Buch, das von Krishna Lila handelt, auch das vorliegende Krishna-Buch und unser Buch Die Lehren Sri Chaitanyas, ist ein wirklicher Trost für alle Gottgeweihten, die die Trennung von Krishna empfinden. Ist nicht wunderschön? Wir haben die Möglichkeit, mit Krishna in Gedanken zusammen zu sein. Und das fängt an, indem wir uns einfach mal erinnern, was tut denn Krishna jetzt? Das nennt man Lila Smaranam. Zuerst ist es Smaranam und dann wird es tiefer und tiefer und tiefer, bis es zum Zustand des Samadhi kommt. Man fängt aber dabei an. Auf der Anfangsstufe macht das anders aussehen als auf der Endstufe. Ich will euch die Anfangsstufe sagen, die ich mal erlebte in Vrindavan. Wir kamen abends hin und da war der Vorhang war geschlossen, aber die Altartür war noch offen. Und dann dachten wir, jetzt Krishna ist dahinter im Altar und es ist noch Zeit, wo der Tempel noch nicht geschlossen ist, und machten ein Kirtan mit feuriger Medanga, wie Rogerio und Bhakta James gestern gemacht haben. Plötzlich kamen die Pujaris mit hochrotem Kopf hinter dem Vorhang herausgeeilt und sagten, wie könnt ihr das machen? Habt ihr keine Sensibilität? Krishna ist so unruhig. Das ist so schwierig, den ins Bett zu bringen. Ihr macht jetzt diese wilde Musik. Wir müssen ihm schon eine Nachtmilch geben, damit er einrastet. Und ihr bringt ihn wieder total auf. Jetzt Schluss. Und dann kam so hinter einer Säule ganz schüchtern ein anderer Durchschwanzig hervor, der auf einer Flöte Melodien zum Einschlafen spielte. Die haben also richtig, die haben nicht gedacht, Krishna ist hier aus Marmor und nicht da. Die haben gedacht, was ist hier für eine Uhrzeit? Ach, nach, der wird jetzt gerade ins Bett gebracht von Mutter Yashoda. Also nachts nicht mit Bananen, das fördert die Einschlaffähigkeit. Wenn die mal nicht schlafen können, könnt ihr es auch mal ausprobieren. Und dann muss die geeignet werden. Wir in der Devi-Verehrung tun uns eigentlich, auch im Züricher Tempel bringen wir Nachtmilch da, nicht? Wir tun uns eigentlich nach den Lilas richten in der Devi-Verehrung. Wenn wir Krishna zu Betten legen, wenn wir ihn ankleiden, das entspricht genau den Zeiten in der spirituellen Welt. So wird also ein Devoti durch die Devi-Verehrung schon dazu gebracht, an Krishna zu denken, was er tut. Auf der Endphase, das wird aber unterbrochen, man nennt das Smaranam, man unterbricht und denkt so viele andere Dinge. Auf der Endphase ist man wie Rupa Goswami. Das ist das zweite Beispiel für das Ziel. Rupa Goswami ging in die Meditation herein und saß dort. In diesem Augenblick kam ein humpelnder Vaishnava vorbei. Also ein Humpelbein. Und als er an Rupa Goswami vorbeiging, lachte der auf. Ha, 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 ha. Der Vaishnava war getroffen. Er dachte, der lacht über meinen komischen Humpelgang. In dem Augenblick, wo der Vaishnava getroffen war und dieses Gefühl hatte, oh no, warum lacht er nicht auf? Bein ist ein bisschen so. Dem Augenblick, er ging also weiter, und kurze Zeit später kam Rupa Goswami aus der Meditation heraus und weinte. Hatte das nicht. Er ging zu seinem Bruder, Sanatana Goswami, und sagte, was ist los? Ich war in der besten Meditation und plötzlich wurde ich da herausgerissen. Sanatana Goswami sagte, du wirst irgendwie ein Vaishnava gefrevelt haben. Du wirst ihn beleidigt haben, sodass er ein schlechtes Gefühl hatte. Und ich sagte, Rupa Goswami, ich kann mich nicht erinnern, ich habe nichts und niemanden gesehen. Ich hatte die Augen geschlossen und war in der Lila Smaranam, in der Meditation. Und ich sagte, Sanatana Goswami, du musst unbedingt herausfinden, wen du gefrevelt hast. Und das Einzige ist, wir organisieren Festival, wir speisen alle Devotis und wer dann nicht kommt, der ist hier immer noch sauer. Und zu dem musst du hingehen und dich entschuldigen. Also wurde ein großes Festival organisiert, fast, also größer als bei Marc noch. Wir haben bei Marc ein großes Festival mit anschließendem Fassade. Also da kamen Hunderte zusammen. Vielleicht nicht Hunderte, aber so Hunderte. Und nur einer kam mit. Der kam mit. Du sagtest, geh zu den Humpeln, denn der muss irgendwie was gemacht haben. Und Rupa Goswami ging zu ihm hin und sagte, mein Lieber, Vaishnava, habe ich dich verletzt? Also wenn ich dich irgendwie verletzt habe, dann nimm meine respektvollen Ehrbietungen an. Ich wüsste nicht. Ach nein, 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 sagte der Vaishnava. Nicht vorgekommen. Aber ich habe eine Frage. Du bist doch eigentlich auf der höchsten Ebene, wo du nicht mehr den Körper der anderen betrachtest. Warum hast du denn gelacht über mich? Oh nein, sagte Murugan, wo habe ich über dich gelacht? Und dann sagte ihm der Vaishnava diesen Fall. Ich ging an dir vorbei, neulich, wann war es und wo? Oh ja, dann und dann, sagte er. Und da hast du über mich gelacht und mich ausgelacht. Nein, sagte Rupa Goswami, ich war gerade, ich habe was anderes gesehen. Und er hat ihm nicht gesagt, was er gesehen hat, sondern seine spirituelle Verwirklichung vertraulich wird. Aber was Rupa Goswami gesehen hatte, war, ja, er hatte gesehen, wie sie Radharani mit den Sakis unter einem Baum kam und dort Früchte sah. Und sie hatte gesehen, wie Radharani die Früchte haben wollte und auf ein paar Sakis stieg, die so ihr geholfen hatten, hochzukommen. Wie nennt man das? Aufsteighilfe. Wie bitte?
Ja.
Und sie streckte sich nach einem Ast aus, der ganz, ganz hoch war, und als sie gerade die Frucht hatte, sie hatte den Ast so und die Frucht so, geschah etwas, worüber Rupa Goswami gelacht hatte. Krishna war nämlich auf dem Baum und hatte, ohne dass Radharani das sah, den Ast nach unten gebogen. Und als Radharani gerade in dieser Position war, hat ihn weggenommen und der Ast war hochgekommen. Und Radharani hing hier da unten. Und Krishna kam dann und rettete Radharani auf diese Art und Weise. Eines der tausend vielen Lieder dieser Stadt Siddhanta. Und alle lachten dann und so weiter. Und Rupa Goswami hatte auch mitgelacht. Der hatte das gesehen. Der war auf der Stufe von, wie hatten wir das gesagt? Samadhi, nicht? Wo direkte Wahrnehmung von Krishnas Lila da ist. Und da hatte ich dann also bei dem, hat das nicht genau alles erklärt, wie ich euch das erklärt habe, aber er hat es dann dem Vaishnava sich entschuldigt und gesagt, er hätte nicht über ihn gelacht, er hatte etwas Komisches in der Meditation gesehen. So, das ist. Aber das wird für uns ein bisschen schwierig sein, da hinzukommen. Also von 0 auf 180 dahin zu kommen. Was wir aber tun können, ist, wie Prabhupada hier sagt, die Gottgeweihten können immer in Gedanken bei Krishna sein, indem sie Bücher lesen. Jedes Buch, das von Krishnas Lila handelt, auch das vorliegende Krishna-Buch, und unser Buch Li Lehren Sie Chaitanyas ist ein wirklicher Trost für alle Gottgeweihten. Das kann man lesen, dieses Buch. Und die Geschichten sich merken und so weiter. Und diese Meditation und auf diese Weise meditieren. Prabhupada schreibt an einer anderen Stelle, das Beispiel der großen Geweihten ist sehr lehrreich für alle, die versuchen, sich in das Krishna-Bewusstsein zu vertiefen. Es zeigt uns, dass man sehr leicht mit Krishna zusammen sein kann, wenn man sich einfach an seine transzendentalen Spiele erinnert. Jeder hat die Neigung, jemanden zu lieben. Diese Liebe auf Krishna zu richten, bildet den Kern des Krishna-Bewusstseins. Wenn man ständig den Hare Krishna Mantra chantet und sich an Krishnas transzendentale Spiele erinnert, erreicht man die vollkommene Stufe des Krishna-Bewusstseins. Und auf diese Weise wird das Leben erhaben und erfolgreich. Ihr seht also, dass es uns nicht empfohlen wird, einfach nur geistlos, ohne Geist, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Es wird uns empfohlen, ganz dabei an Krishna zu denken und an Krishnas Lila zu denken. Damit habe ich Prema Madhurya durch. Lila Madhurya durchgenommen. Und bin sehr froh, weil ich jetzt den schwierigsten Teil meines Seminars gemacht habe. Ich kann richtig durchschnaufen voller Freude. Puh. Und möchte ganz kurz sehen, ob hier zu Fragen sind. Und dann werden wir eine Pause machen und dann werden wir nach Tibet gehen und eine tibetanische Meditation machen. Das wird eine Überraschung sein. Ja, hier ist Vic, der eine Frage hat.
Wie ist die Verbindung zwischen dem Zentrum von Krishna Mahamantra, also für den Namen Krishna, und die Form Krishna, oder das
ja. Wie hängt das zusammen? Welches ist die Frage? wie, es ist eine Frage der Verwirklichung. Die Name, der Name, die Form, die Eigenschaften und die Spiele hängen alle zusammen. Nur zu Beginn unseres spirituellen Lebens können wir das noch nicht so wahrnehmen. Das Beispiel, das uns gegeben wird, ist die Knospe der Lotusblume. Die ist schon die Lotusblume. Aber wenn sie weiter aufgibt, gibt sie mehr von sich frei. In Krishnas Namen ist Krishnas Form drin, Krishnas Eigenschaften und Krishnas Lila. Und wenn du nachher mit einer, wenn du richtig chantest, wirst du das wahrnehmen. Also am Anfang wirst du nur die Knospe wahrnehmen. Weißt du, was Gurkeshwardas Babaji seinen Schülern gesagt hat? Er hat einmal einen Brief geschrieben, den hat er nicht selber geschrieben, sondern diktiert. Er sagte, ihr solltet den Mantra aus 16 Namen in Großbuchstaben aufschreiben und ihn vor euch halten. Da haben wir das gemacht. Wenn du, dann solltest du Japa machen und auf den Mantra schauen. Du solltest auf nichts anderes schauen, noch an etwas anderes denken, was zu der Welt von Maya gehört. Die Buchstaben des Mantras haben solche Shakti, dass wenn du Japa tust und weiter auf sie schaust, dann wirst du eines Tages den Darshan von Sri Radha und Krishna haben, mit all ihren Gefährten. Der heilige Name ist also nicht verschieden von der Form von Krishna und den Vedas. Und das ist eine Konzentrationshilfe, darauf zu schauen. Aber am Anfang, kannst du das nicht machen? In unserer Bewegung gibt es, was diese Thematik betrifft, eine, sagen wir mal, eine gewisse Unklarheit vielleicht unter manchen Mitgliedern. Prabhupada hat nämlich gesagt, wurde einmal gesagt, was sollen wir machen beim Chanten? Und er sagte Prabhupada, zu den Devotees einfach nur zuhören. Ihr sollt an nichts anderes denken und hören, als den Mantra zu hören. Auf der anderen Seite hatte Prabhupada aber auch gesagt, dass es das Ziel ist, zu verwirklichen, dass Krishna und sein Name nicht verschieden voneinander sind und auch nicht seine Lila. Ich habe mal eine Devote getroffen, die hatte Folgendes gemacht, die hatte beim Chanten sich, um das ein bisschen zu beschleunigen, immer einen Film auf angestellt, einen Videofilm so mit Krishna und indischen Kitschfilm so mit Krishna drin, nicht? Und wollte so ein sehr Urteil, einen indischen schnell produzierten Film. Hat dann versucht, so zu verwirklichen, dass Krishna und die Lilas nicht verschieden ist. Einmal führte das zu einer richtigen Kontroverse. Prabhupada sagt, wurde gefragt, ist es ein Vergehen, wenn man beim Chanten ein Krishnas Lilas denkt? Und Prabhupada sagte, was deine erste Frage betrifft, ob es ein Vergehen ist, an Krishnas Spiele zu denken, während man chantet, denke ich, dass du wissen solltest, dass es nicht ein Vergehen ist, sondern notwendig. Man muss versuchen, den Punkt zu erreichen, wo man, wenn man einfach nur Krishna hört, sich augenblicklich an Krishna, seine Spiele, seine Formen, seine Eigenschaften erinnert, in Gedanken. Immer vertieft zu sein in Gedanken an Krishna ist unser Vorgang. Wenn wir voll sind in Krishna, wo kann dann die Chance bestehen, dass Maya in uns ist? Es ist unsere Pflicht, uns an Krishna-Spiele zu erinnern. Wer sich nicht an Krishna erinnern kann, soll immer den Hare Krishna Mantra hören. Und wenn er diese Vollkommenheit, wenn er das vollkommen macht, wird er sich immer an Krishna erinnern, seine Spiele, seine Eigenschaften und so weiter.
Eine Frage. Ich habe erstes Mal erlebt, als ich mit dem Devotees gesprochen habe, dass man zum Beispiel ich das sage, ja, wie sieht es da mit dem Lied aus? Und dann sagt man, ja, weil ich bin neid, aber ich sollte da nicht tief reingehen, weil wir das in Ebenen auch nicht haben, wo wir das verstehen können. Mhm. Dann beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Und jetzt hören wir so viele detaillierte sehr intime Sachen.
Die eigentlich intimen Sachen habe ich nicht erzählt. Die würde ich auch nie in der Öffentlichkeit erzählen. Denn das hat Prabhupada auch nicht gemacht. Man sollte sehr, sehr vorsichtig darüber sprechen, damit nicht plötzlich materielle Konzepte reinkamen. Ich hatte gemerkt, wie die Shyamananda erzählte, diese glänzende und sehr praktische Liste, ich glaube, die finden wir alle, als jemand dann sagte, als es denn zur Unterwäsche kam, war sofort, hat man sofort gedacht mit dem Geist, oh, ein Kaufhaus mit Unterwäsche und in Unterwäschendepartment ist mir so privat, nicht? Und so. Und es sind sofort diese weltlichen Konzepte da drin. Deswegen wird uns auf alle Fälle geraten, nicht in diese vertraulichen Bereiche reinzukommen, weil wenn wir da bestimmte Dinge hören, bringen wir sofort die alten Eindrücke in uns, verderben uns für immer den Zugang zur Krishna-Lila. Zu Krishna-Lila. Das ist sehr wichtig, aber wir können vorsichtig über die Lilas hören, wie zum Beispiel in dem Krishna-Buch beschrieben werden. Sicherlich ist es vertraulich, aber es ist nicht so vertraulich, dass wir dabei ins Schleudern kommen. Wenn immer wir merken, dass wir ins Schleudern kommen und weltliche Konzepte auftrönen, dann sollten wir lieber das nicht machen. Zum Beispiel. Dann sollten wir da lieber einen Weg drum machen und nicht daran denken. Es ist wichtig, bei diesem Thema der Lilas, Krishnas Lilas zu verstehen, dass wir verstehen, das ist das Heiligste, das ist das Privateste, das ist das Persönlichste. Und dass wir dort nicht, wie sagen wir, Voyeure einbrechen, Schaulustige einbrechen in diese Bereiche und so weiter. Wir müssen da sehen, wie sie auch angezogen sind. Und ich würde sagen, für diejenigen, die sich für Krishnas Lila interessieren, ist dieses Buch 1 und 2 wirklich das Allerbeste und Schönste. Ich lese da auch regelmäßig drin in diesen Krishna-Büchern, um die auf die Grundlage zu haben. Wie ist es mit anderen Büchern? Es gibt eine grundsätzliche Regel, wenn man andere Bücher liest, die in den Vedas empfohlen wird. Wenn immer wir in den Vedas zum Beispiel ist, manchmal lesen wir etwas, und lesen es wieder und lesen es wieder und lesen es wieder und lesen es wieder in dieser Weise. Und dann lesen wir einmal oder zweimal etwas ganz anderes, eine ganz andere Perspektive. Weil er sich wie der Bhushana behandelt hat, diese Thematik, was ein Gottgeweihter dann machen sollte. Er soll nicht versuchen, das, was er vorher schon verstanden hat oder immer wieder gelesen hat, aufzugeben, sondern sollte die neue Information versuchen, da reinzubringen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn bei uns im Krishna-Bewusstsein gibt es das Wissen von Evolutionslehre. Damit ist gemeint, dass die Seele durch die niederen Lebensformen sich mehr und mehr aufsteigt. Es gibt aber auch einen Text und eine Erläuterung im Prabhupadas Bhagavatam, wo gesagt wird, dass sich die Formen selber entwickeln. So, wenn wir jetzt denken, okay, wir haben bisher verstanden, die Seele ist diejenige, die weitergeht und der physische Körper kann nur durch die Seele sich weiterentwickeln, dann sollten wir nicht, wenn wir diese Information lesen, plötzlich alles, was wir verstanden haben, über Bord werfen. Wir müssen dann verstehen, wie ist das gemeint, dass sich die Lebensform, dass sich die Formen entwickeln. Es ist mir vielleicht nicht möglich, das jetzt so klar darzustellen. Ich will es auch nicht so tief jetzt erklären. Es war da ein Text, der ganz anders war als alles, was sonst war. So müssen wir auch daran gehen, wenn wir andere Bücher lesen oder andere Eindrücke im Leben finden. Wir müssen sehen, dass wir ein Grundverständnis uns erarbeiten und von diesem Grundverständnis aus die neue Information aufnehmen und nicht immer Standpunkte wechseln wie ein Chamäleon und dann Schwierigkeiten bekommen. Inwieweit das Lesen von anderen Büchern vorteilhaft ist im Krishna-Bewusstsein, denke ich, muss man auch hier selber sehen, wie man damit umgeht. Ich liebe das Wort so sehr, diesen Ermessensspielraum. Man muss selber sehen, ob es einem hilft, Vertrauen in Krishna zu gewinnen und sein hingebungsvolles Leben entschlossener auszuführen. Und da mag es Bücher geben, die für dich interessant sind, wie zum Beispiel Satvarup Maharajas Literatur, und die dir helfen, die aber für, mit dem ein anderer überhaupt nicht anfangen kann, der liest vielleicht lieber die wissenschaftlichen Bücher des Bhaktivedanta-Instituts und so weiter. Das muss jeder selber sehen, wie er da gestrickt ist. Du kannst sehen, ob es gut ist oder gut war, wenn du dein Vertrauen hast und wenn das größer wird in Krishna. Und wenn du die Grundlage, die du gelernt hast von Srila Prabhupada, auf diese Weise noch besser etablierst und vielleicht mit Einzelheiten füllst. Ja, sind noch andere Fragen da? Ich würde jetzt Folgendes gerne machen. Wir machen eine kleine, diesmal aktive Pause. Ich möchte mit euch zusammen auf den Balkon gehen und eine neue Pranayama-Übung zeigen und dann auch das Chanten von zwei besonderen Mantren machen. Wir werden 5 Minuten jetzt Pause machen, bitte nur 5 Minuten, und uns dann nach 5 Minuten auf dem Balkon treffen. Wenn es losgeht, werdet ihr hören bei dem Markus. Wir möchten euch eine Meditation vorstellen. Das war eben die Mantra-Meditation. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass wenn man wirklich reingeht, dann kann etwas sehr Schönes geschehen im Geiste und mit einem selber durch die Kraft des heiligen Mantras. Wir möchten jetzt die Service-Meditation, Meditieren über Dienst, machen. Es kann manchmal vorkommen, dass wir ein bisschen kränklich sind oder dass wir nicht in die Umstände haben, um Dienst zu Krishna zu machen. Dann können wir diesen Dienst in der Meditation machen. Und Krishna wird diesen Dienst genauso annehmen, als würden wir ihn direkt in der physischen Welt ausgeführt haben. Das Beispiel, was im Chaitanya Charitamrita vorkommt, ist der Divotine Shinghananda. Er hörte, dass Lord Chaitanya von Navadvip aus nach Vrindavan gehen wollte und war sehr froh in seinem Herzen, wird geschrieben. Endlich kommt er nach Vrindavan, Lord Chaitanya. Und so begann er im Geiste den Weg dorthin zu schmücken. Er legte einen breiten Weg an, pflasterte den Weg mit Edelstein aus, nicht mit langweiligen Wackerstein, sondern mit Edelstein, und streute darüber stiellose Blüten. Warum stiellos? Kommt gerade. Was ist der Weg? Da soll Lord Chaitanya rübergehen. Und Stiele piekst ein bisschen. Dann bepflanzte er den Weg rechts und links mit Bakula-Bäumen, die ganz besonders duften, und legte in gewissen Abständen Seen mit Badeplätzen und Badegast an. Auf die Seen herauf meditierte er blühende Lotusblumen, also meditierte er darauf, auf die Seen blühende Lotusblumen, Vögel und dann viele Winde, aber mit Blumenduft. Die Seen da mit verschiedenen Arten von Blumendüften. Nun, er meditierte und das ging ganz gut, seine Konstruktion, bis er zu dem Ort Kanainakaishala kam. Und er merkte etwas, dass er den Ort wohl erreichen konnte in seiner Meditation, aber als er die Edelsteine weiterlegen wollte, auf dem Weg nach dem David, merkte er, das ging nicht. Irgendetwas hielt ihn davon ab. Nachdem er das einige Zeit versucht hatte, schlug er die Augen auf und sagte mit großer Sicherheit, diesmal wird Lord Chaitanya nicht nach Vrindavan gehen, er wird nur nach Kanainakaishala kommen. Hier sehen wir, Lord Chaitanya später ging es dann los und tatsächlich in Ramakirti, das ist in der Nähe von Kanainakaishala, wurde er überzeugt davon, dass er nicht weitergehen sollte als Kanainakaishala und ein nächstes Mal nach Vrindavan gehen sollte. Er traf Rupa und Sanatana Goswami in Ramakirti, die sagten ihm, du gehst mit viel zu vielen Leuten, schau dir das doch an. Und stimmt es, da waren Millionen von Leuten da und wo immer Lord Chaitanya den Boden berührte, da kamen die dann und nahmen den Sand aus der Straße heraus, um das festzubinden und zu behalten als Ansehen. Und die Straße war völlig voller Löcher. So viele Leute waren da. Und nach Vrindavan geht man nur alleine. So, Lord Chaitanya nahm das dann an und kam und ging dann noch nach Kanainakaishala. Wie wir hören, ist das verborgene Vrindavan in Bengalen. Und dann kehrte er zurück. So, worum es mir ging in dieser Darstellung, ist, dass wir in der Meditation, Lord Chaitanya hatte die Meditation von unserem Nishingananda angenommen. Und weil er ja wusste, die allwissende Persönlichkeit Gottes, ich werde nicht weiterkommen als Kanainakaishala, wurde die Meditation von Nishingananda gebremst. Er konnte nicht weiter. Denn das Meditierte ist richtig. Ich möchte euch jetzt vom Prabhupada etwas vorlesen dazu. Für einen rein Gottgeweihten ist es das Gleiche, ob er einen Pfad auf materielle Weise baut oder ob er ihn im Geiste baut. Das ist so, weil die höchste Persönlichkeit Gottes, der Narana, Bhavagrahi ist. Das heißt, jemand, der die Empfindung würdigt. Für ihn, das ist für Krishna, sind ein Pfad aus wirklichen Edelsteinen und ein Pfad aus geistigen Edelsteinen das Gleiche. Denn obwohl feinstofflich, ist der Geist ebenfalls Materie. Und daher wird jeder Pfad, ja alles im Dienste des Herrn, ob grobe Materie oder feine Materie, von der höchsten Persönlichkeit Gottes in gleicher Weise angenommen. Der Herr nimmt die Haltung seines Geweihten entgegen und er sieht, wie groß die Bereitschaft seines Geweihten ist, ihm zu dienen. Dem Gottgeweihten steht es deswegen frei, den Herrn entweder mit grober Materie oder mit feiner Materie zu dienen. Wichtig ist, dass der Dienst in Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Ich möchte Sir Krishna Chandra jetzt bitten, uns in eine geführte Meditation zu einem Dienst im Geiste zu bringen. Dies ist ein sehr schöner Teil des Seminars, den ich mit großer Freude entgegensehe. Überhaupt finde ich die Beiträge von Gadata, Shyamananda und so weiter unglaublich bereichernd und möchte mich sehr bedanken.
Was wir tun werden, wir werden einen Dienst im Geist, einen Dienst für Krishna in Meditation ausführen. Ich weiß ganz, es geht nicht sehr lange, wir machen das eine kurz, man kann das natürlich dann unbegrenzt verlängern. Ein Dienst heißt ja prinzipiell mal etwas für Krishna zu tun, für seine Zufriedenstellung. Das ist ein Umdenken in einer ganzen inneren Struktur, die wir uns über lange Zeit auch angewöhnt hatten. Weil wir immer gewohnt sind, etwas auch für uns zu tun, was uns angenehm ist. gibt im Ramayana ein sehr schönes Beispiel dafür von einem Vaishnava in Janakpur. Das ist der Ort, wo Ramachandra und Sivadevi für einige Zeit gelebt hatten. Und dieser Vaishnava hat Hunde gezüchtet, und Hunde sind nicht so in der Vaishnava-Tradition so hoch. Dieser Vaishnava war ein bisschen abseits, niemand wollte richtige Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir alle waren ein bisschen weg, und dann ist einmal ein Vaishnava zu ihm gegangen und hat gesagt, warum züchtest du eigentlich Hunde? Und er hat gesagt, ja, ich will es nicht sagen, das ist mein eigenes, das ist mein innerstes Anliegen, das ist mein Dienst zu Ram. Das war Hunde züchten. Und dann hat er gesagt, ja, bitte. Warum? Warum machst du das? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich weiß, dass Sita und Ram, die schlafen immer zusammen, und immer wenn die Hähne krähen, dann stehen sie auf, und dann verlässt Ramachandra den Palast. Und Sita Devi leidet so, weil Ramachandra einfach weg ist. So, ich züchte überall Hunde, und diese Hunde, die machen, dass keine Hähne irgendwo in der ganzen Stadt sind. Und so kann Sita Devi viel, viel länger also mit Ram zusammen sein. Das ist, oder? Wirklich, das ist Dienst. Es geht jetzt nicht um ihn, der vielleicht sogar seine ganze soziale Position verliert. Alles. Es geht wirklich nur um die Zufriedenstellung von Ramachandra, von Krishna. Das ist Seva, diese Haltung eines Vaishnavas. Das ist ein ganz kleines Amt. Es gibt so viele Beispiele. Einmal ist ein riesiger Sturm gewesen auf einem Boot. Das ist fast gekentert, und ganz viele Studenten waren da, mein Sadhu. Und es hat immer mehr gestürmt und ganz fest geregnet, und alle haben richtig Angst gehabt. Und der Sadhu hat sein kleiner Topf, der Betteltopf, einfach genommen und hat von außen, vom Fluss, Wasser wie wild ins Boot hinein gegossen. Die Studenten haben gesagt, nein, stopp, das kannst du nicht machen. Und er hat aber weitergemacht in größter Intensität. Die konnten nicht mal stoppen. Und irgendwie ist dann durch höhere Arrangierung hat sich das Gewitter gelegt und die Sonne kam. Und der Sadhu hat seinen Topf genommen und hat wie wild das Wasser aus dem Boot herausgegossen. Und jetzt die Studenten sind hingekommen und haben gesagt, komm Maharaj, bitte erklär uns dein ganzes Verhalten, wir verstehen das nicht. Und er hat gesagt, weißt du, als es so ausgesehen hat, beim Sturm, dass wir untergehen, da hat er ausgesehen, das ist Krishnas Wille, dass wir jetzt hier runtergehen. Habe ich gedacht, dann hilft sich Krishna. Wenn er will, dass wir runtergehen, dann bin ich auch bereit. Kein Problem. Und jetzt habe ich gesehen, dass die Sonne ist wieder gekommen und sieht doch nicht aus, dass wir untergehen würden. Dann hilft sich Krishna auch. Oder muss er nicht so langsam alles verdammt. Das ist die Haltung eines von einer Person in Seva. Es geht ihm nicht, ob er jetzt stirbt oder untergeht oder nicht. Das ist ihm eigentlich egal. Ich bin einfach da, und also ich möchte diese Haltung eines Dieners wirklich annehmen. Das ist vielleicht ganz kurz. Wir werden jetzt 3-4 Dias nur schnell sehen, weil das hat uns Satchinanda Swami sehr lange erklärt, dass wir brauchen zuerst mal als Basis brauchen wir Shravana, wir müssen ja etwas hören und dann Kirtanam, dieses Gehörte vertiefen, darüber sprechen, und dann kommt Smaranam, die innere Reflexion, die Meditation darüber. Weil haben wir nicht Shravanam und Kirtanam über spirituelle Themen, über das, all diese Zusammenhänge, die wir jetzt gehört haben, über was wollen wir dann meditieren? Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder die Welt zu umarmen, da bin ich einfach ein normaler Materialist, oder einfach genug zu haben von der Welt, die Welt auflösen zu wollen. Shravana und Kirtanam bietet hier eine andere Alternative an. Ich höre über spirituelle Dinge, ich vertiefe sie durch Kirtanam, und dann Smaranam, das ist die innere Reflexion. Japa selber, das Chanten der heiligen Namen, wird in Madhurya Kadambini als ein Aspekt, nicht von Kirtanam, es ist nicht Kirtanam Chanten, sondern es ist Smaranam. Das ist eben diese innere Reflexion. Also da, aber für das braucht man ja etwas, das man tun kann. Darum zeige ich euch zwei, drei Videos, zwei, drei Dias. dass man das ist wie das Shravanam, das Kirtanam, dass man zuerst mal was hat und dann wollen dann können wir diese Meditation ausüben. Was wir tun werden, ist ein virtueller Tempelbesuch in Vrindavan. Für viele von euch, die noch nie da waren, möchten wir euch das schnell zeigen, wie das da aussieht. Wir werden also nach Vrindavan gehen.
Wir haben Zeit, also sind wir diesen.
Hier ist die Hauptstraße und dann gehen wir hier, wenn wir einfach in den Tempel hineingehen, das ist so das Eingangstor. Und dann geht es hier drei Stufen herunter, oder vier, drei, fünf. Und dann ist hier eigentlich der eigentliche Eingang zum Tempel. Viele von euch, die da waren, ist auch als Wiedererinnerung. Und hier muss man die Schuhe auch ausziehen. Also bis gerade vorne hin, aber noch mit den Schuhen. Und dann geht man da ganz hinein. Hier sieht man es nochmal, hier kommen wir dann also, im Geist nachher. Gehen hier fünf Stufen runter, ziehen die Schuhe aus und gehen dann da in den Tempel hinein. Und dann kommt man in einen wunderschönen Innenhof. Ich habe leider nicht ein gutes Bier von diesem Innenhof. Hier sieht man es ein bisschen. Wir kommen dann von da. Da geht es wieder ein, zwei, drei, vier Stufen herunter. Und wir sind im Innenhof. Und dann gehen wir da hier wieder hoch. Und da ist eine Bhajan-Crew, die 24 Stunden nach Bhajan machen. Und dann kommt man hier langsam zum Altar. Und da ist ja
oh, wunderbar. Shishi Radha Chan Sundaki.
Wir können das ja mal ein bisschen noch lassen, damit sich das auch ein bisschen innerlich einprägen kann. Weil in der Meditation, das hat, mit dem hat auch Satyananda unsere ganze Seminar begonnen, es geht hier wirklich um den Geist. Das berühmte Beispiel von dem Mann im Eisenbahnwaggon. Aber diesen Geist, den müssen wir jetzt eben langsam wieder dahin richten. Für das sind eben so äußere Eindrücke im Shravanam, Kirtanam so wichtig, dass nachher dieses Smaranam, die innere Meditation tun kann. Dieser innere Geist, dass man den wirklich kontrollieren und auf etwas richten kann, heißt, es ist nicht so einfach. Weil den Geist, den kann ich nicht zwingen, einfach jetzt denk an Krishna oder mach, tu es einfach. Sondern, das heißt, man beginnt auf der grobstofflichsten Ebene von außen. Weil, wenn ich jetzt die Augen zumache, an was denke ich? An all das, was ich auf der grobstofflichen Ebene getan habe. Deswegen, wenn man diesen inneren Smaranam wirklich haben möchte, man beginnt zuerst auf der grobstofflichsten Ebene, zuerst mal das irgendwie in den Dienst von Krishna setzen, was ich am einfachsten tun kann, den Körper. Und dann kommen langsam Eindrücke wieder in den Geist, dann geht es dann langsam weiter. Weil Hören und Chanten, das kann ich doch irgendwie äußerlich tun. Smaranam, da geht es ja wirklich nur eben um den Geist, hauptsächlich. Wir haben es gestern bei diesem zweiten Video, diese repetitiven Mantra-Gebete, da geht es ja nicht darum, dass man eben Worte klaut, es geht nur ums Smaranam, eben um den Geist wirklich zu richten. Wie das denn, diese Anfang. Am Anfang tut man einfach so mal als ob und geht von da dann langsam weiter und verinnerlicht das. Es gibt ein, in Vrindavan ein sehr berühmtes Beispiel von Raghunath Bhatta Goswami, der hat jeden Tag Bhagavatam-Vorlesungen gehalten und das ein Kshatriya ist jeden Abend auch zu ihnen dazugehört. Und alle Leute, die dazugehört haben, das Bhagavatam, haben geweint. Nur der Kshatriya nicht. Der ist nicht reingekommen, der kommt aus einer anderen Welt. Und hat dann gedacht, ja, komisch, die weinen alle, wenn sie das Bhagavatam hören. Und eines Abends, als jeden Abend gekommen, hat er eine riesige Handvoll Chili mitgenommen und hat es in die Augen gerieben, während der Bhagavat aufsaß, und hat er auch geweint. Und alle die Leute haben so geschaut auf ihn, das ist so komisch, so künstlich. Und nach der Vorlesung sind sie zu Raghunath Vatagasani gegangen und haben gesagt, hey, da ist der Kshatriya, der hat heute einfach, jetzt weiß er auch, hat so viel Chili in die Augen gerieben. Und Raghunath Vatagasani hat gesagt, wo ist der? Und ist zu ihm hingerannt und hat ihn umarmt. Und das sind ihm wirklich die Tränen abgekommen. Und hat ihm gesagt, du bist unser Guru. Du hast uns gelehrt, dass diese Augen, oder sie nicht, dass sie feucht sind von Tränen der Zuneigung zu Krishna. Oder dass sie nicht mehr wert sind, als einfach ein bisschen Chili noch hineinzureiben. Die meisten denken, diese Augen seien nur dazu da, diese äußere Welt zu sehen. Aber eigentlich diese Augen sind dazu da, erfüllt zu sein mit dem Ausdruck der Zuneigung. So, auch hier, oder? Es beginnt, er hat irgendwo was auf einer rein äußersten Ebene angefangen. Und das geht dann so weiter. Und deswegen ist dieses mal hören, alles mal auf der rein äußersten Ebene, und dann chanten, und das tiefste wird dann von Smaranam. Also da geht es nur noch um den Geist. Da geht es nur noch um das Innerste. Weil das, was ich im Geist tue, das tue ich wirklich. Und da, wo ich im Geist bin, da bin ich wirklich. Deswegen ist es, das ist die Essenz eine Meditation. Deswegen werden wir jetzt auch für die nächsten 5 Minuten noch auch dann die Augen zumachen. Der Grund dafür ist auch ein Grund in der Vaishnava.